Hallo liebe Maysianer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren.
Hallo, hallo, hallo liebe Maysianer, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite.
In Argentinien haben die Präsidentenwahlen stattgefunden. Am 19. November stand fest, der neue Präsident von Argentinien ist Javier Milei. Und warum ist das spannend für uns?
Ja, der gute Milei ist ein Bitcoin-Fan.
Genau. Bevor wir aber starten und uns anschauen, was das für die Kryptowelt bedeutet, ab zu dir in den Newsroom, Seba.
Ja, diesmal die News. Sie drehen sich natürlich in der ganzen vergangenen Woche nur rund um Binance.
Das war klar.
Oder sagen wir mal fast nur rund um Binance. Die Finanzaufsichtsbehörden in den USA verklagten die zentrale Kryptobörse Binance nach jahrelangen Ermittlungen in den USA auf 4,3 Milliarden US-Dollar.
Ja.
Boah. Der Gründer und CEO Changpeng Zhao, a.k.a. CZ, oder wie wir ihn immer liebevoll nennen, unsere Sissi, muss das Unternehmen verlassen. Das war auch Teil des Deals. Richard Tang, der bisher die lokalen Märkte geleitet hat, übernimmt das Ruder. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Binance 4,3 Milliarden Dollar Strafe zahlen muss, hat mich nicht geschockt. Hat es dich geschockt?
Nö.
Weil wenn man das so ein bisschen vergleicht, dann sind das eigentlich Peanuts, weißt du, mit allen anderen, die so wegen Verstöße bei Geldwäsche was zahlen mussten. Überrascht mich nicht. Dass die Sissi gehen muss, das hat mich allerdings geschockt. Also war ich schon ein bisschen traurig auch. Weißt du, irgendwie so eine Ikone in der ganzen Kryptowelt.
Also traurig bin ich auch, aber ja, so geschockt jetzt nicht, aber traurig sehr. Ich mag Sissi.
Absolut. Damit steht die Zukunft von Binance auch ein wenig in den Sternen und vielleicht ist das der Anfang vom Ende. Also ich will jetzt nicht so negativ klingen, aber man muss einfach mit allem rechnen. Ich versuche das mal so ein bisschen einzuordnen. Es ging bei der Anklage nicht um Betrug. Es ging auch nicht um die Veruntreuung von Kundengeldern und es ging auch nicht um Marktmanipulation. Es ist also kein FTX-Desaster. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, immerhin.
Immerhin. Es ging konkret um die Verletzung der Sorgfaltspflicht zur Vermeidung von Geldwäsche. Und was heißt denn das jetzt genau? Das heißt, man hat zu spät und zu spartanisch die nötigen Kundendaten erfasst. Name und E-Mail-Adresse reichen eben nicht aus, um einen Kunden zu identifizieren. Und das war ja am Anfang so, dass man sich eigentlich nur mit diesen Daten anmelden musste und dann konnte man traden, kaufen und Transaktionen machen mit Kryptowerten. Sogenannte KYC-Prozesse, Know Your Client, verlangen ordentliche Auskünfte über den Kunden und die entsprechenden amtlichen Nachweise zur Identität eines Kunden einzuholen. Diese Daten müssen im internen System erfasst werden, müssen auch den Behörden zugänglich sein. Vermeintlich zwielichtige Kunden müssen abgelehnt oder den Behörden gemeldet werden. Das hat natürlich alles nicht stattgefunden.
Und nochmal ganz kurz, Know Your Client für unsere Maysianer, die nicht so gut Englisch sprechen, bedeutet das, kenne deinen Kunden.
Genau. Und fast immer redet eigentlich jeder nur von KYC.
Ja, das klingt so wie Burger King. Oder Kentucky schreit, oh, jetzt wollte ich was Schlimmes sagen. Kentucky schreit Chicken.
Das ist absolut so. Dann müssen zusätzlich auch die Transaktionen von Kunden überwacht und analysiert werden, sodass man Muster einer potenziellen Geldwäsche erkennen kann. Zudem muss man sich in den USA auch an die US-Sanktionsprogramme halten. All das wurde gar nicht oder nur teilweise oder viel zu spät umgesetzt. Die Höhe der Strafe ist, wie gesagt, branchenüblich und viele Finanzinstitute haben in der Vergangenheit auch gelernt, dass das Nicht-Einhalten von Geldwäscheverordnungen sehr, sehr teuer werden kann und das müssen jetzt eben auch die Kryptobörsen lernen. Aber wie gesagt, diese 4,3 Milliarden, ich denke, das ist normal. Ja. Damit ist zu rechnen. Es gibt verschiedenste hiesige Bankunternehmen, die viel, viel mehr gezahlt haben. Man muss sich eben an diese Regeln halten. Die große Frage ist, bleibt es bei einer Strafe in den USA? also jetzt in Bezug auf Binance, mhm. oder ziehen andere Länder Binance auch vor Gericht und gibt es weitere Untersuchungen über die Verletzung von der Geldwäscheverordnung hinaus? Kommt es jetzt noch in UK zum Beispiel zu einer Anklage? Kommen noch andere Sachen ans Tageslicht? Gab es doch noch Manipulation oder auch Betrug? Das sind so ein bisschen die Risikoüberlegungen. Man weiß es nicht. Einige sagen auch, dass die Klage viele positive Effekte hat. Ich kann nur eins sagen, Binance ist eine sehr gute Plattform. Mhm. Absolut. Aber 100% Vertrauen sollte man Binance nicht. Man sollte generell keiner zentralen, unregulierten Kryptobörse vertrauen. Das ist leider so.
Mhm. Ja, und ich sage jetzt noch zusätzlich, man sollte keiner einzigen Bank vertrauen. Die sind genauso schlimm. Aber reguliert. Der Preis von BNB, Binance Coin, hat auch ein wenig darunter gelitten. Also ich denke, der Preis ist hier ein guter Indikator, inwiefern man Binance noch vertraut. Und wenn BNB weiter an Wert verlieren sollte, dann wird Binance auch finanzielle Schwierigkeiten bekommen.
Aber noch hält sich der Binance Coin und auch Binance relativ stabil. Die Risiken bleiben hoch. Und ich sage immer wieder nur eins, liebe Mesiane, bleibt wachsam, not your keys, not your coins. Das oberste Gebot.
Ja, das oberste Gebot.
Das war's dann auch schon zu den News. Heute, liebe Mesiane, geht es um Krypto in Lateinamerika.
Argentinien hat sich also für seinen neuen Präsidenten entschieden, Javier Milei.
So ist es. Der Ex-Talkshow-Ökonom hat es geschafft, mit mehr als 11 Prozentpunkten seinen Gegner Sergio Massa zu plätten. Javier Milei, Fernsehstar, Rechtspopulist, ehemaliger Tantra-Sexlehrer und eine verrückte Frisur. An wen erinnert uns das ein wenig?
Because my hair, I don't know about you, but it has to be perfect.
Und wenn es um die Frisur des argentinischen Präsidenten geht, kann nicht mal Trump mit seinem angenähten Mob mithalten.
In der Biografie mit dem Titel El Loco, der Verrückte, beschreibt der Journalist Juan Luis González einen einsamen, unter elterlicher Gewalt aufwachsenden Milei, der sich als Fußballtorwart und Rockmusiker versucht hat, sich dann aber schließlich als Ökonom etablieren konnte. Milei arbeitete für die Investmentbank HSBC in Buenos Aires, zeitweise für die Zentralbank. Übrigens will er die ja jetzt abschaffen, da wird uns Seba noch mehr dazu erzählen. Und dann war Milei noch 10 Jahre als Chefökonom für Eduardo Ornequian unterwegs. Dieser Ornequian ist einer der wohlhabendsten Unternehmer Argentiniens. Den Namen kann ich echt nicht sagen, Seba. Und was hat Milei jetzt mit Bitcoin vor, Seba?
Das hast du jetzt schon gesagt. Natürlich die Zentralbank abschaffen. Weg damit.
Okay. Und was noch? Ich meine, okay, Bitcoin kann nuklear sein für Zentralbanken und sonstige Banken, aber ich denke nicht, dass das alles war.
Da hast du natürlich vollkommen recht, Tina. Mileys jüngster Sieg lässt sich vor allem auf eine Tatsache zurückführen. Die Frustration über frühere Regierungen und deren Unfähigkeit, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Argentinien kämpft seit über einem Jahrzehnt gegen die Inflation von weniger als 5 Pesos pro Dollar im Jahr 2012 geriet der Wechselkurs über die Jahre völlig außer Kontrolle. Heute ist ein Dollar über 350 argentinische Pesos wert. Das ist schon krass. In gewisser Weise ist Mileys Antwort auf die Wirtschaftspolitik das Ergebnis jahrelanger natürlicher Dollarisierung, da die Argentinier nach stabilen Währungen gesucht haben. Darum will er jetzt den US-Dollar in Argentinien als gesetzliches Zahlungsmittel einführen. In den letzten Jahren hat auch die Nachfrage nach dem Greenback einen boomenden USD-Stablecoin-Markt angeheizt.
Ah, das heißt, er will mit dem USD und Krypto im Allgemeinen die Wirtschaft wieder in Schwung bringen.
Das will er. Aktuelle Analysen auf Chain Analysis haben gezeigt, dass allein USD-Tether von Ende 2022 bis Ende Mai 2023 über 70% aller Käufe an Kryptobörsen mit dem argentinischen Peso ausmachten. Während die jährliche Inflationsrate im April diesen Jahres auf sage und schreibe 100% stieg, stiegen die Kryptowährungskäufe im Land auf neue Höchststände. Das gibt ein ganz klares Bild. Die Argentinier geben keinen Cent oder besser gesagt keinen Centavo mehr auf ihre eigene Währung. Sie wollen Krypto, Krypto und nochmals Krypto. Und wenn nicht Krypto, dann lieber US-Dollar.
Auf Twitter gingen Bilder rum, auf denen man sah, wie die Leute ihr Papiergeld auf die Straße geworfen haben, weil es einfach nichts mehr wert ist.
Das Geld nichts mehr wert. Erinnert so ein bisschen an die 30er Jahre. Und genau da kommt jetzt Milei mit seiner Bitcoin-freundlichen Politik zum richtigen Zeitpunkt. In einem Interview hat er gesagt, und ich zitiere seine doch sehr krasse Aussage: Wir müssen verstehen, dass die Zentralbank ein Betrug ist. Es ist ein Mechanismus, mit dem Politiker gute Menschen mit einer Inflationssteuer betrügen. In diesem Schema stellt Bitcoin die Rückgabe von Geld an seinen ursprünglichen Schöpfer, den privaten Sektor, dar. Milei befürwortete eine Wirtschaftsphilosophie, die seit langem für die Attraktivität der Kryptowährung von zentraler Bedeutung ist, und stellte das begrenzte Angebot an Bitcoin dem inflationären Charakter von Fiat-Währungen gegenüber. Er kam zu dem Schluss, dass Bitcoin daher die natürliche Reaktion auf die von betrügerischen Zentralbanken verursachten Inflation sei.
Ja, und da war jetzt gerade vor einer Stunde, am 24. November, wo diese Episode aufgenommen wird, eine Meldung, dass Milei bereits jetzt verkündet hat, dass die Zentralbank zugeht.
Es steht gar nicht zur Debatte. Es ist keine Frage. Die Zentralbank geht zu.
Ja, naja gut, das klingt ja als alles fast schon zu gut kryptisch, um wahr zu sein.
Wir werden sehen, wie weit er wirklich gehen wird. Trotz seiner positiven Einstellung für Bitcoin scheinen Spekulationen, dass Argentinien El Salvador folgen und Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennen könnte, etwas sehr weit hergeholt. Milei hat bis jetzt nicht offiziell vorgeschlagen, Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel in Argentinien zu machen. Er ist ein Fan, aber man muss auch sagen, am Ende kann er das gar nicht selbst entscheiden. Da muss das noch durch den Kongress und durch verschiedene Gremien. Wir werden es sehen.
Jedoch hat er viele Befürworter. Als sein Wahlsieg am Sonntagabend klar wurde, reagierte der Preis von Bitcoin positiv und stieg um rund 3%.
Ja, das hat mich auch ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. So wie es scheint, wird er auch keine Richtlinien einführen, die den Besitz von Kryptowährungen einschränken. Mhm. Das ist schon mal eine sehr gewagte Aussage. Letztendlich weiß niemand, was die beste Arznei für die sterbende Wirtschaft Argentiniens ist. Sowohl die Dollarisierung als auch die Kryptowährung haben ihre Befürworter und Kritiker.
Und wie sieht denn der Rest von Lateinamerika-Krypto, außer natürlich unser El Salvador aka El-Krypto?
Äußerst positiv. Blicken wir zum Beispiel auf Kolumbien. Kolumbien gilt als eines der aktivsten Bitcoin-Handelsländer in Lateinamerika und verfügt über hunderte von Händlern und Geldautomaten, die Kryptodienste anbieten. Kolumbien hat in den letzten Jahren mehrere Richtlinien verabschiedet, die die Ausbreitung von Kryptowerten überwachen. Im Dezember 2021 ordnete die kolumbianische Finanzinformations- und Analyseeinheit an, dass Kryptowährungsbörsen verpflichtend sind, Benutzertransaktionen zu melden. Insbesondere müssen alle Bitcoin-Transaktionen über 150 US-Dollar Gegenwert seit April 2022 registriert werden. Kolumbien hat außerdem eine regulatorische Sandbox geschaffen, die es Börsen ermöglicht, mit Banken zusammenzuarbeiten. Also man will es sozusagen legal in das richtige oder ordentliche Finanzsystem integrieren.
in Mexiko, angetrieben von dem Wunsch, die Wirtschaft des Landes anzukurbeln und die ländlichen Wähler ohne Bankkonto anzusprechen, haben einige Politiker vorgeschlagen, dem Beispiel von El Salvador zu folgen, um Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen. Die Regierung hat aber klargestellt, dass Kryptowährungen derzeit kein gesetzliches Zahlungsmittel sind. Kryptowährungsbörsen und Speicheranbieter dürfen in Mexiko mit einer Genehmigung tätig sein. Um diese Genehmigung zu erhalten, müssen Unternehmen neben den KUC, also wieder dieses Know Your Customer, auch Beschreibungen der Abläufe und Mitarbeiterrollen bereitstellen. Mexiko hat außerdem seine Absicht erklärt, vor 2024 eine digitale Zentralbankwährung, also ein CBDC, zu schaffen. Dieser Fortschritt war für einige zu langsam, so kündigte der Milliardär Ricardo Salinas kürzlich seine Absicht an, der Banco Azteca, was für ein geiler Name, die Annahme von Bitcoin zu gestatten. Doch dann wurden seine Pläne von der Zentralregierung zunichte gemacht. Oh.
Ja, wow. Ich habe immer gedacht, Mexiko geht ein bisschen weiter, aber wie sieht's denn ein bisschen weiter südlich aus in Brasilien? Das größte Land Lateinamerikas ist ebenfalls ein kryptofreundliches Land. Brasilien hat aber in puncto Regulierung nach langen Debatten die Kryptowährungen in ihre Schranken gewiesen. Das Kryptogesetz auf den Weg zu bringen war quasi die letzte Amtshandlung von Bolsonaro. Unter dem jetzigen Präsidenten wäre es wahrscheinlich ein bisschen strikter ausgefallen oder hätte vielleicht noch viel länger gedauert, das auf den Weg zu bringen. Brasilien arbeitet auch wie Mexiko mit Hochdruck an Projekten zur Schaffung eines CBDCs.
CBDC hier, CBDC da. Und dann haben wir auch noch Peru. Die sind mit den Regulierungen da etwas langsamer. Man hat vor kurzem damit begonnen, über die Einrichtung eines öffentlichen Registers von Kryptodienstleistern zu debattieren, mit dem Ziel, sogenannte verdächtige Vorgänge zu melden. Derzeit hat das Land keine Pläne, Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen.
Argentinien, Venezuela, Kuba, Mexiko, El Salvador und natürlich auch Brasilien und viele, viele mehr. Keine andere Region in der Welt ist so sehr im Bann der Kryptowährung. Lateinamerika. Die sehr hohe Nachfrage von Kryptowährungen in Lateinamerika könnte auf geopolitischer Ebene sogar einen Paradigmenwechsel herbeirufen.
Und mit diesen hüftschwingenden Worten beenden wir den heutigen Podcast.
Tschüss!